Ich erwische mich immer noch dabei, dass ich sage, die neue Landesregierung, die neuen, die sich erstmal bewähren müssen. Und dann schaue ich auf den Kalender und stelle fest, meine Güte, 4. November sind die Minister vereidigt worden. Das ist ja schon fast ein Jahr her, dass die neue Koalition regiert in Thüringen. Und zwar rot-schwarz, wer hätte das gedacht? Und Zeit ist ja so eine Gefühlsgeschichte, ist allerdings auch messbar. Und messen lassen sich die Ergebnisse und das, was die neue Thüringer Landesregierung gemacht hat. Einer, der seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren sozusagen die Thüringer Politik verfolgt, ist Sergi Lochthofen, Publizist und Autor und bekannt in Thüringen, weil er 20 Jahre lang eine Zeitung geleitet hat als Chefredakteur und jetzt zu Gast im Studio. Schönen Tag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Sie verfolgen natürlich mit Interesse die Thüringer Politik,
nehme ich an. Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Haben Sie auch manchmal dieses Gefühl, das ist noch die neue Landesregierung, das sind noch die Neuen?
Ja doch, ein Jahr ist eigentlich so ein Probejahr, mehr oder weniger. Wir sehen es ja auch bei der Frau Kanzlerin, dass da alle auch noch darauf warten, wann durchregiert wird. Das heißt also, das ist schon eine Startzeit, bis sich das alles geschüttelt hat und bis dann die ersten wirklich etwas schweren Sachen angepackt werden, wie zum Beispiel der Haushalt in Thüringen. Das dauert ein Stück. Also ich würde schon sagen, das eine Jahr gönnen wir Ihnen doch als neu.
Also noch ein Jahr oder sagen wir im November jetzt?
Dann haben wir ja schon Bergfest nach noch einem Jahr fast. Ja. Nein, ich glaube, das erste Jahr ist gerade bei einer Koalitionsregierung, die vorher so nicht regiert hat, schon durchaus eine Zeit, wo man erstmal die Positionskämpfe durchführt, schaut, wer stark ist in einer Regierung, welche Positionen gut besetzt sind, welche schwächer besetzt sind. Das gehört alles dazu.
Nun beobachte ich eine Zerrissenheit innerhalb der SPD. Das war ja irgendwie klar, weil es natürlich viele Kräfte gab, nicht nur an der Basis, die eigentlich mit den anderen Roten, also mit der Linkspartei und den Grünen zusammen regieren wollten, aber auch eine Zerrissenheit bei der CDU, weil da so die Alten, die mit Frau Lieberknecht immer noch nicht warm geworden sind, da spüre ich auch eine Zerrissenheit. Beobachten Sie das ähnlich?
Ja, Zerrissenheit, wir werden sehen, ob in der SPD die Kräfte, die sie auseinanderreißen, stark genug sind. Das wird ja bei der nächsten Wahl entscheidend sein, also wie sich da ein Teil der Wähler vor allem, nicht so sehr die Partei selbst, verhält. Denn darauf kommt es ja an bei einer Wahl, nicht darauf, was Funktionäre sich denken bei der ganzen Sache. Den Konflikt hat man in der SPD selbst ausgetragen und hat sich formiert, das ist akzeptiert. Aber was der Wähler dann damit macht, der vielleicht enttäuscht war, dass der Schnitt nicht ganz so an der Regierung vollzogen worden ist, wie man sich es vorstellte. Aber in der Tat, die SPD hat sichtbar ein Problem, weil an der Spitze zwei Persönlichkeiten stehen, die sehr unterschiedlich sind. Matschi als Urthüringer, der natürlich auch sozusagen lange an dieser Idee gekämpft hat, endlich in Regierung zu sein. Und dann Herr Machnik, der sicherlich Thüringen eher dazu nutzt, um sozusagen eine Beschleunigung für die eigene Karriere zu finden. Und die Charaktere sind sehr unterschiedlich. Wir hatten auf andere Art und Weise auch schon einmal so etwas gehabt in der SPD. Also in den 90er Jahren, wo sie in der Großen Koalition schon mal war, mit Herrn Schuchert und Herrn Davis damals, und wir wissen auch, wie konfliktreich das dann war. Also viele, gehe ich mal davon aus, warten darauf, wann kracht es denn richtig in der SPD.
Das ist ja auch, also kurz davor habe ich den Eindruck, der kuschelt mit den Linken, trifft sich ganz offen mit denen, macht da so eine Koalition inhaltliche und sagt ja auch, er ist also wirklich ein linker SPD-Mann. Das dürfte Herrn Matschi nicht gefallen, oder?
Naja, das ist, sage ich mal, auch Taktik irgendwo. Man deckt ja mit solchen Personen auch verschiedene, sagen wir, Fraktionen, verschiedene Teile der Partei, verschiedene Interessen ab. Aber hier geht es eher um die persönlichen Geschichten, also die sehr unterschiedlichen Charakteren und die Fähigkeiten, Politik zu machen. Herr Machnik ist jemand, der schon wiederholt bei den Durchstechern sozusagen auf Bundesebene mitgearbeitet hat, also war auch wichtig damals in der Wahlkampfkampagne von Schröder. Also das heißt, der Mann hat andere Ambitionen, als es vielleicht Herr Matschi ist. Und daraus aber erwächst einfach ein Spannungsfeld. In der Politik spielen Personen ja immer eine Rolle. Ich meine, man sieht meistens so aus, als ob sie sich alle an Statute und Programme halten. Aber in Wirklichkeit spielt der Ehrgeiz, die Karriere eine große Rolle. Und da ist sichtbar, dass Herr Machnik nichts anbrennen lässt hier. Und überall, wo die anderen noch hingehen, der ist ja schon dort.
Ja, das kann man sagen. Und er hat auch eine spezielle Art, an die sich die Thüringer erstmal gewöhnen müssen. Kommt erstmal arrogant rüber. Wenn man dahinter guckt, ist es aber, dann habe ich das Gefühl, Leidenschaft und guter Machtinstinkt. Und der ist so ein Machertyp.
Das ist richtig, das hat er auch ganz gut verbreitet. Die Frage wird sein, wie viel Substanz das Ganze hat. Also reden tut er und sich schnell bewegen tut er erstmal. Das ist schon mal ganz schön viel in der Politik. Aber es ist der Verdacht natürlich auch da, dass vieles davon auch nur Blabla ist. Also dass man die Substanz dessen nicht erkennen kann. Da muss er einfach nachlegen, da ist ein Jahr zu wenig. Wir werden sehen, was von seiner grünen Revolution, die er da plant, tatsächlich übrig bleibt, denn Thüringen war vorher auch nicht ganz sozusagen ein Ödland. Und ich glaube auch, die Thüringer sind nicht jemand, denen man das Licht bringen muss. Das heißt also, da muss er schon nochmal aufpassen. Also die Zeiten sind vorbei, wo die Leute staunend standen und sagten, ach, so wird das gemacht. Ich glaube, nach 20 Jahren haben die Thüringer genauso ein Recht wie die Westfalen oder wie die Schwaben, zu sagen, wir sind Deutsche und wir wissen schon, wo es lang geht.
Das ist ein schöner Radiosatz, oder? Die Thüringer sind nicht die, denen man das Licht bringen muss. Habe ich so auch noch nicht gehört. Schön.
Das ist ja erst recht so. Ich meine, wenn Sie sich die Historie ansehen, da war Thüringen schon ein Königreich, da sind die anderen, jetzt sag ich mal, noch auf dem Baum gesessen in Deutschland zum Teil.
Zurück zur CDU, da habe ich auch beschrieben, dass ich auch das Gefühl habe, dass die zerrissen sind oder ihren Frieden noch nicht gemacht haben mit Frau Lieberknecht und den Neuen, den Jungen. Ist die alte Althausgarde, von denen ja nicht mehr so viel übrig geblieben sind, rebellieren die noch oder sind das eher so Restzuckungen?
Na doch, also das Regieren für Frau Lieberknecht ist nicht einfach, auch angesichts der eigenen Truppe, die zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen hat. Wir haben einen Fraktionsvorsitzenden, der ein zweites Machtzentrum, Herr Moring, bildet, auch in einer anderen Vorstellung von CDU und Politik. Das heißt, viele Entscheidungen, die da sozusagen anstehen, die auch kompliziert werden, die werden mit jedem Jahr komplizierter. Das ist das, was die Regierung, glaube ich, in diesem Jahr versäumt hat, zu vermitteln, dass die, jetzt sage ich mal, schönen Zeiten vorbei sind. Da werden viele in Thüringen sagen, ach, das waren jetzt schon die schönen Zeiten. Ja, doch, das war so. Man hat viel Geld gehabt, man konnte vieles verändern, investieren. Letztlich ist auch die Arbeitslosigkeitsentwicklung in Thüringen etwas günstiger als in den anderen östlichen Ländern. Wir haben vielleicht im Herbst eine Situation, wo in Thüringen weniger Arbeitslose sind als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Das ist schon ein großer Schritt. Aber, sage ich mal, es wird in Zukunft viel, viel schwerer werden. Das heißt also, eigentlich muss man wie Bismarck sich hinstellen und eine Eisen- und Blut- und Tränenrede halten und sagen, das war's, wir müssen jedes Jahr hunderte Millionen einsparen und das geht an die Substanz dieses Landes. Und das macht das Regieren unwahrscheinlich schwer. Das heißt, ich glaube, diese Koalition hat einmal mehr nochmal Illusionen geweckt, die sie nicht bedienen kann.
Ein gutes Jahr regiert Schwarz-Rot. Ich habe vorhin Rot-Schwarz gesagt, das ist natürlich falsch. Eigentlich muss man sich ja nochmal klar machen, wie schlecht das Ergebnis der SPD eigentlich war. Unter 20% oder bei 20%. Und trotzdem haben sie ja in dem Koalitionspoker relativ viele Ministerposten abgestaubt und auch im Vertrag, um den Koalitionsvertrag, die Verhandlungen um den Koalitionsvertrag waren aus SPD-Sicht sehr erfolgreich. Dafür sind natürlich Sachen geopfert worden, die dringend notwendig gewesen wären. Wir sprechen mit Sergei Lochthofen, Autor und Publizist, hat 20 Jahre lang die Thüringer Allgemeine als Chefredakteur geleitet. Jetzt reden wir über Thüringen, über dieses kleine Ländchen. Wir haben es in der Anmoderation gesagt, eigentlich könnte es auch eine Großstadt sein.
Naja, Thüringen ist so groß wie der Regierungsbezirk Detmold. Jetzt sagen Sie mir bitte, waren Sie schon mal dort und wissen Sie, wo das überhaupt ist?
Ja, in Ostwestfalen.
Ach ja, da ist wenigstens einer, der ist von dort höchstwahrscheinlich, sonst kennt das auch fast keiner.
Ich bin Thüringer, aber das ist ja die Gegend, die es eigentlich nicht gibt, ja, so mit der heimlichen Hauptstadt Bielefeld.
Ja, ich wollte nur deutlich machen, also wir haben das Glück, obwohl wir so klein sind, in Deutschland sehr wohl wahrgenommen zu werden, hat aber auch was mit unserer Geschichte zu tun. Glücklicherweise waren unsere Vorfahren da ziemlich clever in dieser Hinsicht, also haben dann auch den einen oder anderen wie Goethe oder Schiller hierher geholt, sodass wir sozusagen nach außen hin, wenn sie uns gefühlt als auf der Karte sehen würden, Thüringen, mindestens so groß sind wie Bayern. Ja, aber sind wir natürlich nicht.
Lalalala, das ist ja, also jetzt muss ich mir jetzt alles aufschreiben, die Sachen mit dem Licht. Und also
Herr Lochthofen, Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass die Thüringer, als die anderen noch auf dem Baum saßen und sich blaue Farbe ins Gesicht gemalt haben, dann schon ein Königreich gegründet haben. Das wäre ja vielleicht irgendwie ein historischer Anfangspunkt, aber da ging ja dann nicht irgendwie fortschreitend dann irgendwie so weiter. Thüringen war ja dann später eigentlich eher mal dafür bekannt, eben eigentlich gar kein einheitliches Gebiet zu sein, sondern die größte Konzentration von Kleinstaaterei aufzuweisen. Und ich höre immer meinen Vater, der begründet heute sehr viele, wie er findet, engstirnige Entscheidungen auf Thüringer Politikebene, auf Thüringer Regierungsebene, damit, dass es diese Geschichte eben gegeben hat und dass es halt immer noch so viele kleine, partielle Einzelinteressen gibt, die immer wieder verteidigt werden.
Also ich bin ja ein großer Fan von Thüringen. Ich bin mit sehr klein hierher gekommen und bin aufgewachsen in Gotha. Insofern habe ich natürlich schon etwas für diese Region übrig. Thüringen hat eigentlich, was die geistigen Wurzeln dieses Landes, ich meine jetzt Deutschland insgesamt anbelangt, einen enormen Beitrag geleistet. Ich sage noch einmal, gefühlt auf dieser Karte des Geistes und der Kunst sind wir eine Großmacht innerhalb von Deutschland, obwohl wir von der Population her eben halt nur wenige Millionen sind. Die Kleinstädterei führte eigentlich zu was sehr Modernem und Spannendem, da die Thüringer Fürsten kein Geld hatten, um große Kriege zu führen. Im Gegensatz zu ihren ganzen Nachbarn drumherum haben sie in Kultur investiert. Das war vor 200-300 Jahren sehr modern. Das heißt also, die haben schon bei Zeiten etwas gemacht, was heutzutage etwas ist, wovon wir sehr partizipieren. Sonst kein Mensch würde ja zu uns nach Weimar oder nach Eisenach oder nach Erfurt kommen, wenn nicht sozusagen diese Vorfahren damals gesagt hätten, Jungs, anstatt eines stehenden Heeres und andere Dinge, um den Nachbarn zu überfallen, machen wir doch etwas anderes. Und das fand ich ja schon mal ganz gut. Und dann sind viele Reformimpulse ausgegangen aus Thüringen. Wenn Sie jetzt das kleine Herzogtum um Gotha herumnehmen, es ist die erste Region in Europa gewesen, wo die Schulpflicht für Kinder eingeführt worden ist. Und das im 18. Jahrhundert. Das ist eine epochale Reform. Das ist nur, sagen wir, nicht sexy, das kann man nicht vermitteln. Also es gab auch keinen berühmten Sitzenbleiber, wo man sagen könnte, das war der erste in Europa oder in Deutschland. Aber die Tatsache, dass selbst die Kinder von den Armen schon in die Schule gingen und ihr Analphabetismus vor 200-300 Jahren ausgemerzt worden ist, das ist enorm. Oder schauen Sie mal nach Gotha genauso, wenn wir schon mal dort sind. Mitten im 30-jährigen Krieg, überall Wüste, dann bauen die ein Schloss und nennen es Friedenstein. Also sie nennen es nicht nach irgendeinem sozusagen schrecklichen Ereignis, sondern Friedenstein. Das heißt, ein Symbol dafür, mitten im Krieg, wir wollen Frieden. Also Thüringen ist in der Hinsicht, sage ich mal, was geistige Impulse anbelangt, gerade auch durch diese vielen kleinen verschiedenen Herzogtümer, sehr wohl gut vorangekommen. Ich würde sie nicht im Nachhinein als negativ empfinden. Wir haben keinen Krieg vom Zaun gebrochen, der wichtig war in diesem Europa. Das ist ja auch schon mal ganz gut.
Wobei ja geistige Impulse nicht immer gleich deckungsgleich mit politischen sind. Es kann sich ja durchaus auch ganz parallel bewegen, dass es halt, dass es Platz gibt für Kultur, für Geist und trotzdem sich auf einer politischen Ebene ja trotzdem eine Engstirnigkeit und Pfründe denken auf kleinster Ebene, wo dann große Entscheidungen dann behindert werden. Das sehen Sie nicht.
Ich will Ihrem Vater natürlich nicht widersprechen. Er hat auch seine Lebenserfahrung. Ich versuche natürlich für mich die positiven Impulse aus dieser Geschichte.
Ich kann es nicht einschätzen.
Diese Geschichte zu nehmen. Ich glaube, Thüringen hat durch diese Kleinstädterei, auch wenn sie sozusagen eine Engstirnigkeit, das ist eine historische Perspektive und Betrachtung, sicherlich mit sich gebracht haben, auch gleichzeitig enorme Dinge gemacht, die sonst so nicht möglich gewesen wären. Schauen Sie, der Schiller ist aus einer relativ sozusagen sicheren, aber schrecklichen, despotischen Situation heraus, von dort geflohen nach Thüringen in eine Gegend, wo er dann plötzlich aufgehoben war und wo er auch, sage ich mal, der Verfolgung entkommen ist. Also das muss man ja schon mal irgendwo anerkennen, dass Thüringen in der Hinsicht liberaler war, offener war, auch dadurch, dass die Herzöge sich ein bisschen schmücken wollten mit Geist. Das finde ich ja erstmal enorm, sage ich jetzt mal. Und in einer Zeit, wo tatsächlich alles noch ganz schön im Dreck versunken ist. Also insofern, sage ich mal, haben wir guten Grund, auch als kleines Land, und jetzt kommen wir zur aktuellen Politik, wir werden diese Koalition nicht vergessen in diesem Gespräch, müssen wir schauen, was kann man auch machen, wenn man arm und nicht so groß ist, wenn man Geist hat. Und da, glaube ich, sollte man sich immer wieder herausgefordert fühlen. Im Augenblick sehe ich nach diesem einen Jahr diesen Punkt nicht. Man hat mit Mühe und Not die Finanzen fürs nächste Jahr zusammengekehrt. Aber wir wissen alle, die Entscheidungen, wieder neue Schulden zu machen in dieser Größenordnung, die werden uns, nicht nur der Generation, die nach uns kommt, wieder auf die Füße fallen. Das heißt, wir werden Schwierigkeiten haben in großen Ordnungen.
Wird ja bedeuten, und die Zeichen stehen ja auch da schon, sind ja schon gestellt, die Signale leuchten sozusagen, dass es sehr deftige Einsparungen geben wird. So, sehen Sie da Defizite in der Vermittlung des Ganzen oder?
Ja, ich bin kein Anhänger davon, dass man sagt, also wenn man den Menschen alles erzählt und erklärt, dann verstehen die das. Nein, es gibt viele Menschen, die wollen es auch nicht verstehen, weil es natürlich sie persönlich dann betrifft. Einsparungen sind ja nicht nur einfach Geldbeträge, die dann irgendwo auf der Bank gestrichen werden, sondern das ist Arbeitsplatz, das ist Projekt, das ist Arbeit in jeder Hinsicht in diesem Land. Das heißt, wenn 100, 200, 300 Millionen jährlich fehlen, weil aus der EU nicht mehr so viel kommt, weil der Solidarpakt ja auch stufenweise runtergefahren wird und gleichzeitig die Einnahmen in Thüringen, das ist ja das Entsetzliche, nicht so groß sind, wie wir sie eigentlich bräuchten. das schmerzt. Und das kannst du niemandem, den das schmerzt, sagen, es tut dir gar nicht weh. Das heißt, es tut weh. Und es wird nochmal sehr schwer sein, das Regieren. Aber ich glaube, wir müssen es sagen, weil ansonsten das Gefühl entsteht, tatsächlich, wie es über Jahrzehnte gemacht worden ist, dass man den Menschen immer wieder sagt, mit uns wird es immer alles besser. Ja. Nein, es wird nicht nur besser.
Wie beratungsresistent ist denn Politik? Also ich erinnere mich an Ihren ehemaligen Kollegen, Herr Debes. Das ist ja fast gebetsmühlenartig, schreibt er ja in der TA jetzt noch und aber schon vor einigen Jahren, liebe Leute, diese Einnahmen, wie Sie sie eben beschrieben haben, fallen weg. Das sind Millionenbeträge und die Thüringer Politik muss Entscheidungen treffen und muss die Weichen stellen, denn Gebietsreformen, die kann man nicht mal in einem halben Jahr durchsetzen. Das sind ja langfristige, schmerzhafte Prozesse und das Einsparpotenzial, das wirkt erst nach längerer Zeit. Eigentlich ist es schon zu spät, aber es ist ja irgendwie nie zu spät für Veränderungen. Ist da Politik beratungsresistent? Wollen die das nicht hören oder ist das eben genau das der Machtinstinkt, dass eben die CDU ihre Bürgermeister und Landräte in den Regionen nicht aufgeben will? Also denn das scheint ja der Grund zu sein, oder?
Journalisten neige ich ja immer dazu, ihnen sofort Ja zu sagen und haut drauf zu spielen. Ja, das heißt auf Politik. Als Realist sage ich, man muss natürlich sehen, welche Spielräume tatsächlich da sind. Wenn die Einnahmen durch die Wirtschaft, durch die Steuern, durch die anderen Dinge in Thüringen tatsächlich nicht größer sind und sich auch nicht viel größer entwickeln, dann haben wir ein enormes Problem und das hat nicht nur die Politik, sondern wir alle gemeinsam. Das müssen wir einfach mal verstehen, aber das ist sehr schwer zu verstehen, weil man immer gerne auch die Schuld an irgendwas, was nicht gut ist, auf andere schiebt. Und das ist bei Journalisten nicht anders als beim Normalbürger und so sind die Politiker jedes Mal dran. Ich will jetzt im Einzelfall, würde ich an vielen kritisieren wollen, aber in der Gesamttendenz, an der können die nichts ändern. Die ist nun mal, sagen wir für uns, nicht gut. Und in Zukunft wird es weniger geben und nicht mehr.
Könnte da aus Ihrer Sicht dann eben eine Reform, was die Grenzen Thüringens angeht, in irgendeiner Weise helfen, also was die Struktur innerhalb Thüringens angeht? Oder vielleicht, das gibt es ja auch immer wieder mal im Gespräch, zu sagen, es kann ein so kleines Land sich allein gar nicht stützen, gar nicht halten. Es müssen Überlegungen getroffen werden, vielleicht ein großes mitteldeutsches Bundesland zu gründen. Wie stehen Sie dazu?
Das ist sicherlich ein Thema, war auch historisch vor 20 Jahren tatsächlich diskutiert worden. Auch der Bundesrat musste damals zustimmen, wenn die Ostländer beitreten wollen und Deutschland vereinigt wird. Und da hatte man aus Nordrhein-Westfalen, einem Land, das an sich schon so groß war wie die ganze DDR, den Vorschlag gemacht, man könnte ja bei der ganzen Geschichte auch im Westen einiges begradigen. Brauchen wir ein Saarland, brauchen wir Bremen. Bremen ist als Bundesland nur dadurch entstanden, dass die Amerikaner im englischen Sektor einen Hafen haben wollten, über den sie selber verfügen. Das heißt, nicht die Engländer das Sagen haben. So ist ein Bundesland Bremen entstanden. Das heißt, es sind ja kuriose Dinge in der Geschichte, die da passieren. So, und da kam die Antwort aus Saarbrücken von einem gewissen Oskar Lafontaine, der damals Ministerpräsident war und der große Gegenkandidat bei der Bundestagswahl 90 gegen Kohl. Wenn da nur ein Satz dazu fällt, dann würde sich das Saarland querstellen im Bundesrat und dann gibt es keine Vereinigung. Sodass sofort diese Reform fallen gelassen worden ist. Und es gibt natürlich ein großes Interesse auch in Thüringen. Man hat eine Ministerpräsidentin, man hat Minister, man hat Fuhrparks, man hat Büros, man hat Ministerien. Das ist was anderes als im Regierungsbezirk Detmold. Das ist eben halt anders organisiert. Sie haben zwar recht, von der Vernunft her müsste man sicherlich Thüringen und Sachsen und mit Zähneknirschen werden dann die zwei, die etwas erfolgreicher sind, auch Sachsen-Anhalt mittragen müssen, auch ihre Schulden. Die sind ja mit am stärksten verschuldet und die Sachsen am geringsten mit. Das heißt, da gibt es schon Spannungen, da gibt es schon unterschiedliche Entwicklungen im Osten, aber das wird geschehen. Und was die Gebietsreform in Thüringen betrifft, sie wird sicherlich kommen, aber da haben natürlich auch Politiker mit Blick auf die nächsten Wahlen Angst, weil es sehr viel Unruhe erzeugt und sehr viel Diskussion erzeugt. Wir haben das bei der ersten Gebietsreform schon gemerkt. Und da ist das Dilemma der Politik. Sie muss in kurzen Wahlperioden denken, Wiederwahl. Aber viele Reformen, wenn die überhaupt wirken, wirken nach 10, 15 Jahren. Schauen Sie bei der Hartz-IV-Entwicklung, Schröder, alles, was damit zusammenhängt. Der hat damit sozusagen selber noch nichts anfangen können, aber Frau Merkel hat zum Teil in der wirtschaftlichen Entwicklung davon partizipiert. Das heißt, sie konnte dann die Reform, die Schröder gemacht hat, für sich politisch nutzen. Das ist manchmal in der Politik so. Das heißt, die richtige einschneidende Reform hat keine Wirkung in 1, 2, 3 Jahren, wo man als Politiker sich hinstellen kann und sagt, schaut eher, so klug bin ich, so gut bin ich. Sondern oftmals erst eine halbe Generation später. Und dann weiß man gar nicht mehr, wer das beschlossen hat.
Die Gebietsreform ist aber aus Ihrer Sicht nötig, bitter nötig,
sie
dringend
ist
nötig?
Nicht bitter nötig. Ich glaube, es lässt sich vieles davon auch vernünftig organisieren, weil ich mal davon ausgehe, dass Identitäten auch berücksichtigt werden müssen, weil sie historisch gewachsen sind. Schauen Sie, 40 Jahre lang gab es kein Thüringen, dann ist es widerstanden, mit welcher Begeisterung die Thüringer heute Thüringer wieder sind und Sachsen erst recht. Also sie haben noch ein stärkeres Regionalbewusstsein, was entwickelt ist. Und so ist es mit Kreisen zum Teil. Wir sind ja dann gezwungen, Kreise zusammenzuwürfeln, die historisch miteinander nicht allzu viel zu tun haben. Manche sind bedeutend gewesen, werden plötzlich unbedeutend. Das muss man genau überlegen, aber natürlich die Verwaltungsebenen dessen, die müssen wir straffen, das müssen wir zusehen, dass wir das, sage ich mal, auch vom Personalaufwand vernünftig gestalten. Der Bürger muss zwar seine Ämter noch sehen und erreichen können, aber nicht unbedingt immer an dem gleichen historischen Platz. Das ist machbar.
Im Gespräch Sergei Lochthofen, Publizist und Autor, 20 Jahre lang als Chefredakteur die Thüringer Allgemeine geleitet und kennt natürlich Thüringen bestens, verfolgt auch die Thüringer Politik und die schwarz-rote Regierung, der man noch keine Schulnoten geben kann. Das ist schwierig, man könnte einzelnen Ministern Schulnoten geben, einen Gesamteindruck machen, das ist natürlich immer schwierig, aber man kann einzelne Vorhaben und auch Gesetze, die schon umgesetzt worden sind, beurteilen. Herr Lochthofen, das ist ja nun der Bildungsbereich, hat sich ja die SPD auf die Fahnen geschrieben, wir wollen die Bildung reformieren, sozusagen die Gemeinschaftsschule einführen. Jetzt sagt die Opposition, das ist eine Mogelpackung, das haut alles nicht hin. Wie beurteilen Sie die Reform des Bildungssystems in Thüringen?
Ja, selbstverständlich. Es ist einer dieser Kompromisse, die beiden die Möglichkeit geben, sich nach außen hin als Sieger der Verhandlungen zu verkaufen. Aber insgesamt gibt es offensichtlich in der Bevölkerung, auch durch die Erfahrung, die man im Leben gemacht hat, doch ein Gefühl, dass die Kinder viel länger miteinander zusammen lernen sollten, die Guten wie die etwas Schwächeren, weil das die einen hochzieht und die anderen vielleicht sozial etwas kompetenter macht, weil man nicht ganz so sozusagen jetzt ausschert schon. Das kann durchaus sicherlich sagen wir, eine positive Entwicklung sein. Wir müssen ja sehen, dass Sachsen und Thüringen in den ganzen Vergleichen, in den Rankings innerhalb Deutschlands gut abschneiden. Das hat natürlich auch sehr stark was damit zu tun, dass man vieles, was die DDR von der Struktur her gar nicht so dumm gedacht hat, nur politisch dann überhöht, verquastelt hat und so weiter, dass man das entrümpelt hat und eben beispielsweise ganz konsequent bei dem 12-jährigen Abitur geblieben ist. Das heißt, auf dem aufbauen, weiterentwickeln, das ist schon vernünftig und wir wissen auch, dass so eine Position in der PISA-Studie jedes Jahr auch wieder oder bei jeder neuen Studie auch wieder fallen kann. Das heißt, man muss da schon etwas tun. Also die beiden sind schon gezwungen, da was zu überlegen. Nur es gibt natürlich Ideologen auf beiden Seiten, in der CDU mindestens genauso wie in der SPD, denen sozusagen die Kinder relativ egal sind, sondern die Durchsetzung der eigenen These, die ist besser als die andere. Wir setzen uns damit von der Konkurrenz ab. Und das hemmt natürlich einfach pragmatische Entscheidungen. Und ich hoffe immer, dass im Osten aufgrund dieser historischen Erfahrung, dass Ideologie an dieser Stelle fehl am Platze ist, mehr pragmatische Entscheidungen möglich sind und dann sollte diese Koalitionsregierung sich darum bemühen. Also ich glaube, sage ich jetzt mal, man hat einen halben Schritt nach vorn gemacht und einen Viertelschritt wieder nach hinten. Man bewegt sich sehr langsam auf diesem Gebiet, wo wir eigentlich Chancen haben, mit wenig Geld die Nase vorn zu haben.
Mit wenig Geld, das, klar, das ist natürlich relativ, müsste nicht mehr Geld in die Bildung rein investiert werden, Universitäten, gerade in die Bildung, weil das ist ja das, wo wir ein Defizit haben in Deutschland, oder ist das nur ein medial verbreitetes Bild, dass wir im Bildungssektor ein Defizit haben?
Nein, das ist gar keine Frage. Ich sage ja auch, wir haben noch wenig Geld, da kann noch mehr rein jederzeit. Also wenn die Bildung die Zukunft ist, wovon alle in den Sonntagsreden in der Politik reden, dann müssen sie natürlich viel mehr tun. Das fängt aber schon im Kindergarten an, im Osten etwas besser. Aber da muss man auch mit Sprache, mit anderen Dingen viel stärker arbeiten, natürlich auch den sozial Schwächeren helfen, dass uns kein Talent durch die Finger rinnt. Das heißt also, im Augenblick passiert da noch zu viel Selektion, passiert da auch zu viel Unsinniges. Mit Blick darauf, dass wir eine alternde Gesellschaft sind, können wir uns das gar nicht leisten. Das ist einfach so eine Geschichte, wo man von den Theorien und vom Reden zu mehr praktischen Resultaten kommen muss. Da spielt aber Geld natürlich schon eine große Rolle und wenn man immer weniger hat von Jahr zu Jahr, wird es natürlich sehr schwer werden, diese schönen Reden im Leben tatsächlich Realität werden zu lassen.
Letztes Thema vielleicht für diese Runde und für dieses Gespräch ist das Thema Wirtschaft. Wir haben Herrn Machnick schon angesprochen, der große Zampano, sag ich mal, der aus der Bundespolitik kommt und zweimal den Schröder-Wahlkampf geleitet hat, auch schon in der Wirtschaft war, sich da nicht so wohl gefühlt hat, eigentlich aber nie durch Wahlen legitimiert wurde. Er musste sich nie wählen lassen. Er ist immer irgendwie reingerutscht in Ämter und hat seine Parteikarriere nicht als Parteisoldat angefangen, sondern gleich als großer Manager-Typ. So führt er sich manchmal auf und er wirbelt ja auch einiges auf in Thüringen. Sie haben es schon angedeutet, also mit der Kompetenz und in den Reden muss man sehen, wie weit das dann her ist. Aber tut dieser Mann, der ein ganz anderes Format hat, nämlich ein Bundesformat, tut der Thüringen gut?
Ja, erstmal lässt es die sonst etwas Verschlafenen nicht so langsam laufen. Sicherlich die Konkurrenz und der Druck, der dadurch entsteht, ist nicht uninteressant. Die Frage ist, ob in der Substanz tatsächlich, also das über Worte hinausreicht. Da ist ein Jahr viel zu kurz, um das bewerten zu können. Wir haben sowieso eine etwas merkwürdige Situation in dieser Koalition zur Regierung insgesamt. Es gibt 3, 4, 5 Minister, die sind offensichtlich stärker, machen auch ihre Arbeit ordentlich. Aber alle, wie sie sind, sind nicht daran interessiert, in Zukunft in Thüringen zu bleiben oder weiterzuarbeiten. Das ist nicht sehr gut, weil natürlich so eine Region auch davon lebt, dass Menschen ihren ganzen Lebensentwurf hier ansiedeln. Diese Nomaden, von denen es so viele gibt, auch in der Politik, auch in der Wirtschaft, auch in den Medien, sind natürlich für eine regionale Geschichte-Thematik nicht günstig. Weil sie hat man sich an ihren Namen gewöhnt, kaum wissen die Weimar von Erfurt zu unterscheiden, dann sind sie wieder weg. Und das ist natürlich dann verlorenes Potenzial. Also so gut es ist, dass jemand von der Seite mal was aufmischen kann, so schlecht ist es, wenn man tatsächlich Politik und auch Ideen, Wirtschaft hier etwas langfristiger anlegt. Und insofern, sage ich mal, müssen wir sehen, was haben wir dann wirklich noch an Talenten, wenn diese Legislaturperiode zu Ende ist und die Leute einfach gehen. Der Innenminister, CDU, will nicht hier bleiben, andere wollen auch nicht bleiben. Das heißt, die sind durchaus kompetent auf ihrem Feld, aber leider eben halt nicht zukunftsweisend.
Ist diese Tendenz vielleicht momentan auch so stark, weil in der Spitze der Thüringer Politik natürlich auch der Einblick in die Lage und in die Zukunft, gerade die finanzielle Zukunft, eben sehr groß ist und die sagen, ich hau lieber ab, bevor es ganz sinkt?
Nein, nein. Ich glaube, da geht es um persönliche Lebensentwürfe, um sozusagen die Vorstellung, was mache ich nochmal. Sehen Sie, wenn Sie einen langen Lebensweg auch als Beamter hinter sich haben und werden nochmal Minister, das ist schon okay, das reizt schon irgendwo. Aber leider eben halt nicht so, dass man sagt, ich will jetzt die nächsten 20 Jahre, weil ich auch vom Alter her noch frisch und knackig bin, will ich jetzt hier wirklich was bewegen, aber tatsächlich lange politische Linien eben halt Zeit brauchen. Das passiert nicht und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist das Bemerkenswerte an Politik, das ist auch wie eine Sucht, wie Narkotikum sozusagen, dass man selbst in schlechten Zeiten gerne gewählt werden will und Chef sein will. Das passiert ja in allen anderen Bundesländern auch, die ja alle mit Finanzen zu tun haben und nicht nur speziell ist ein Problem, allein im Osten ist das in Zukunft es immer weniger und immer knapper wird. Andererseits gibt es auch positive Tendenzen. Schauen Sie mal, es fällt einfach hier in diesem Land nicht auf, dass die Entwicklung der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt im Gegensatz zu allen Nachbarn, im Gegensatz zu Amerika, bemerkenswert für eine Krise sozusagen vernünftig verläuft. Wir müssten ja normalerweise, wenn das so gelaufen wäre, wie wir es alle vielleicht auch geahnt hatten, im negativen Sinne, wird man heute ganz andere Dinge diskutieren als die Frage, ob das bei dem einen Minister besser oder weniger klappt. Es hätte ja auch die Arbeitslosigkeit sich verdoppeln können.
Über die Krise, über die mögliche Krise, die einen sagen, ja, die steht uns noch bevor, das ist sozusagen noch das große Tal, werden wir vielleicht beim nächsten Gespräch sprechen. Wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde gesprochen über Thüringen, mal sehen, die Zeit vergeht relativ schnell. Letzte Frage noch, die mir viele stellen, was macht eigentlich der Lochthofen jetzt? Ne? Der ist ja nun jetzt nicht mehr, leitet die Zeitung nicht mehr, einen Job, den er viele Jahre gemacht hat. Was tut er jetzt? Also ich weiß, Sie haben es schon mal beschrieben, Sie beschreiben ein Buch über Ihre Familiengeschichte. Ja. Geht es denn voran? Ist denn die Recherche? Spannend.
Ja, selbstverständlich. Nur es ist ein Sachbuch, es ist kein Roman. Also im Roman kann man ja mal 20 Seiten mal locker erfinden und muss sogar die erfinden und dann ist man ein Stück weiter. Bei einem Sachbuch muss man recherchieren. Ich bin jetzt die Tage mal in Sömmer da gewesen, wo mein Vater lange, also Jahre, sehr entscheidende Jahre in diesem Land Werkleiter vom größten Unternehmen im Bezirk Erfurt gewesen ist, Büromaschinenwerk. Das war gerade der Moment, wo international die Frage Elektronik, Computer stand. Und dann produzierte Sömmer da den ersten sozusagen elektronischen Rechner der DDR. Da seinerzeit eigentlich auf Augenhöhe noch mit IBM, mit anderen, also zu einer Zeit, mit viel Energie vorangetrieben. Und das ist sehr spannend, sich nochmal mit den Konstrukteuren, mit denjenigen, die heute noch da sind, sozusagen sich mal zu unterhalten, bis hin zu der Tatsache, ich habe einen Teil der Stasi-Akten zu diesem Thema, was die Stasi parallel da rumgewühlt hat und andere Interessen vertreten hat. Also es ist einfach halt auch ein spannendes Stück Geschichte, das nach und nach auch aufgearbeitet werden muss, weil es ist heutzutage leider Sitte, die DDR nur schwarz oder weiß zu sehen. Und ich glaube, was die DDR war, sie war in vielen, vielen Schattierungen grau. Das heißt, Übergänge, wenn Sie sich mit Malerei beschäftigen, womit ich mich hin und wieder auch beschäftige, dann wissen Sie, Grau hat so viele Nuancen wie fast keine andere Farbe. Ja? Und so war auch die DDR. Also es gab Licht, Schatten, aber es gab auch zwischendurch viele engagierte Menschen. Und damit muss man sich auch mal historisch langsam beschäftigen, sonst sieht das ja alles nur so aus. Also alle waren geduckt, es war dunkel, es gab keine Straßenlaternen und nichts zu essen. So war die DDR nicht. Und da muss man sich damit beschäftigen. Und insofern habe ich etwas damit zu tun. Ansonsten geht es mir, wie viele Menschen in diesem Land, ich suche eine ordentliche Beschäftigung. Und das mit aller Konsequenz. Das heißt, ich bin ab 1. Januar gekündigt.
Ja, und wir hören uns hoffentlich bald wieder, wenn Sie weitere Geschichten zu erzählen haben über Ihr Buch, was ja nicht nur von Thüringen handelt, sondern von Ihrer Familie. Und wir werden dann natürlich weiter den Politikerinnen und Politikern auf die Finger schauen und gucken, was dann vielleicht in einigen Monaten passiert. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Recherchen, viel Spaß und Ihnen noch einen schönen Tag.